Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Es ist schon so lange her, Tommy.
Es ist wirklich lang her. Es ist wirklich richtig lang her.
Ja, mit deiner Workation.
Ja, alle. Busy. Ich bin ja ein Weltenbummler, muss man fast sagen.
Immer unterwegs.
Saint-Tropez, Kufstein, Wien.
Ja, ich sehe so ein T-Shirt, was es oft bei so Modeläden gibt, irgendwie, wo mehrere Städte, Paris, London, Wien.
Warst du schon mal in Saint-Tropez?
Nein.
Ganz kurz, also mal Hallo. Fangen wir mal so an. Ich vergieße in letzter Zeit immer Hallo zu sagen, total unhöflich. Also, Hallo.
Hallo Thomas, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen, aber ich eigentlich gar nicht dich gemacht, sondern unsere Zuhörerinnen und
auch
Zuhörer.
Auch schön euch zu hören, absolut. Liebe Nachtschwärmer.
Absolut, absolut. Also grüß euch miteinander. Ja, ich war ja 9 Tage in Saint-Tropez oder sagen wir direkt neben Saint-Tropez auf Vacation mit der Firma. Und ich hab mir das anders erwartet. Es ist gar nicht so Luxury, wie man es vielleicht annimmt. Es gibt einen Haufen berühmter Leute, die dort irgendwie Immobilien haben bzw. dort wohnen. Aber es ist schon schön, keine Frage. Es ist bei Weitem nicht dieser Luxus, den ich mir irgendwie erwartet habe. Klar, du hast einen Hafen, wo ein Haufen Yachten drinnen stehen und du hast halt auf den Hügeln rund um die Stadt einige natürlich Bombenimmobilien. Und Gucci und Louis Vuitton und so weiter und so fort. Aber so von den Häusern und von der Innenstadt tatsächlich relativ unspektakulär. Also das erinnert eher an so ein toskanisches Dorf. Was so diesen ersten Eindruck immer viel mehr erwartet. Also ich keine Ahnung, was ich mir von einer reichen Stadt erwartet, aber so einfach viel mehr Luxus. Ich habe da halt irgendwie nur schöne Autos, schöne Menschen, große Boote irgendwie in meiner Vorstellung gehabt, war es nicht, aber teuer war es.
Na schau, das ist deiner Vorstellung ja dann entsprochen.
Absolut, wir waren mehrmals in der Stadt, aber beim ersten Mal irgendwie so zwei Cappuccino und irgendwie ein Mineralwasser und gleich haben wir 60 Euro Zeit dafür. Boah. Also so kein Kaffee unter 10 Euro.
Ah shit, ja.
Ja, war schon wild.
Aber du bist braun gebrannt.
Ja, das Wetter war sehr, sehr schön. Wir hören uns das erste Mal nach 3 Wochen.
Ist es echt so lang? Ja, es kommt mir auch lang vor. Also es passt, könnte passen, ja.
Zum Glück kriegt sie da draußen überhaupt nichts davon mit, weil wir immer brav vorproduzieren.
Ja, schön wär's. Aber wenigstens hatte ich Zeit, uns eine neue Chakra-Kerze zu besorgen. Endlich.
Die so schön ist.
Ja, und es ist Anfang Juni und ich habe gesagt, passend, eine Pride-Kerze, weil sie hat alle Chakren drinnen, alle
Wirklich?
Farben. Ja, ich dachte.
Aber ist es zufällig? Pride?
Ja, ist zufällig.
Ah, wirklich?
Ach so, die Kerze an
sich? Ja, genau.
Nein, symbolisiert einfach alle Farben der Chakren.
Sie ist wirklich wunderschön. Vielleicht sollten wir so Chakra-Kerzen-Merch rausbringen.
Ja, überhaupt. Diese Vorstellung von so einem Hexenladen, der Okkult heißt, verfolgt mich eh schon länger.
Ja, verstehe. Sehe dir.
Ja, in Amsterdam habe ich das nämlich gesehen, mit so einem extra Raum, wo man so Seancen auch abhalten kann.
Aber darf ich auch bitte äußern?
Ja.
Wenn du das machst. Du weißt, ich werde regelmäßiger Gast sein, auch wenn ich vielleicht nicht, nein, ich kaufe immer dir zuliebe, kaufe ja was.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kaufst
ich kauf immer was, versprochen. Aber ich habe noch eine riesengroße Bitte. Es darf nicht immer noch Räucherstäbchen riechen.
Verstehe ich, ja.
Weil das befeuert urviel Klischees bei mir und man fährt dann ein oder so.
Das kann ich nachempfinden. Mir ist es auch oft zu viel. Ich werde es dosieren. Und umso besser, Tommy, heute ist es wieder soweit.
Yes.
Dunkle Astrologie, die Sternzeichen und ihre Dämonen.
Das ist, wirklich?
Ja, die Wassermänner warten schon ewig. Wir müssen da mal weiterkommen. Auf der anderen Seite, man kann es ja auch so sehen, jetzt haben alle länger was davon, weil theoretisch sind wir ja schon in der Zwillings-Ära wieder, müssten wir schon fertig sein mit unseren 12. Sind wir aber nicht.
Okay.
Also widmen wir uns heute einem der ältesten und rätselhaftesten Dämonen,
bam, bam, bam.
Belial. Wir schauen uns an, wo er herkommt, welche Rolle er in alten Texten spielt und welches Ritual es gibt, um ihn zu rufen. Dazu tauchen wir natürlich auch in das Sternzeichen Wassermann ein, das mit seiner rebellischen, ja und manchmal eigentlich sehr extravaganten Energie auf den ersten Blick gar nicht so dämonisch wirkt. aber erstaunliche Parallelen zu Beli als Prinzipien aufweist.
Na boom, so haben wir raus. Wassermänner von wann bis wann?
Der Wassermann ist zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar geboren.
Ah, meine Mama.
Ah, ist ein Wassermann?
Meine Mama ist Wassermann. Shoutout, Mama.
Na schau, es passt ja gut. Luft
schauen
und Luft,
wir einmal.
Zwilling und Wassermann. Und wie immer betrachten wir natürlich auch den dazugehörigen Erzengel. Es ist lange her, aber ich sehe es an deinem Blick. Du denkst jetzt vermutlich wieder, klingt nach viel Symbolik und wenig Beweise. Ich sehe das ganz genau.
Ich bin dein Passagier. Du bist Steuermann und ich ruder einfach wie ein Verrückter dazu, okay?
Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Steuermann sagt, jetzt kommt die Triggerwarnung.
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. So, wir sind zurück. Bist bereit, Tommy?
Ich bin sowas von bereit. Ich bin schon am Rudern.
Also, wie gesagt, heute geht's um Belial. Er gehört zu den ältesten und am tiefsten verwurzelten Dämonenfiguren der abrahamitischen Tradition. Die Tradition bezieht sich übrigens auf das Judentum, das Christentum und den Islam, weil alle drei Religionen haben Abraham als Stammvater und Prophet und sie glauben an einen einzigen Gott, der eben mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Der Name Belial stammt aus dem Hebräischen Blial, was so viel bedeutet wie ohne Joch. Und in der hebräischen Bibel ist Belial kein Eigenname, sondern eine Bezeichnung für die personifizierte Bosheit, eine Kraft der Zügellosigkeit und der Verderbnis. Ist schon ein starker Auftakt. Mhm. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, es gibt auch die Söhne des Belials. Sagt dir das was?
Na, sagt mir nichts.
Hat man nämlich oft verwendet eigentlich damals. Kommt aus diesen älteren Überlieferungen, besonders in einem der fünf Bücher Mose und dem Buch Samuel. Und dort taucht das erste Mal der Begriff Söhne Belials auf.
Das ist schon wieder alles so verwoben und so gutes Storytelling. Ich bin jetzt schon fasziniert.
Das freut mich. Ich habe dir da auch gleich ein Zitat mitgenommen aus Samuel 2,12. Nun aber seid ihr Söhne Belials geworden, ohne Ehrfurcht, ohne Zügel, ohne Gott. Du siehst, man hat damit einfach auch Gesetzlose eigentlich, Mörder, Diebe bezeichnet, das waren die Söhne Belials. Mhm. Aber zu einer eigenständigen, komplexen und ja eigentlich erschreckenden Figur wird Belial erst mit den Schriftrollen vom Toten Meer. Sagen dir die was?
Noch nie gehört.
Die sind aber ganz spannend. Die wurden so circa 150 vor Christus bis 50 nach Christus geschrieben und sind so eine Gruppe von antiken jüdischen Texten, die in 11 Höhlen nahe der archäologischen Stätte im Westjordanland gefunden wurde. Es ist interessant, das war nämlich ein Beduine, der das gefunden hat in den 1940ern. Und der hat einen Stein in eine Höhle geworfen und es ist was zerbrochen. Und dann ist er reingegangen und hat eben überall diese Krüge und Töpfe mit diesen Schriftrollen gefunden. Und das ist eigentlich der größte literarische Fund überhaupt. Und er war da einfach nur spazieren und hat so einen Stein in die Höhle
geworfen. Noch nie gehört.
Ja, voll. Und da hat man vieles dann herausgefunden. Wenn du dir Bild 1 anschaust, dann siehst du auch diese Schriftrollen vom Toten Meer, wie die so ausgesehen haben.
Ah, wow. Ich meine, Fragmente sind rausgerissen, beziehungsweise sieht man immer, aber das, was erhalten ist, ist extrem gut erhalten.
Ja, deswegen sage ich, war ein echt bedeutender Fund, weil alles noch so gut erhalten war im Großen und Ganzen. Und so wird in den Lobliedern dieser Schriftrollen, das ist 1 Q H 11, dort wird Belial als eine chaotische Kraft beschrieben, die alles Lebendige bedroht. Also du merkst schon, ist jetzt nicht ein kleiner Dämon, also der ist schon sehr bedrohlich. Beziehungsweise seit diesen Schriftrollen weiß man oder nimmt man an, dass es so ein Gegenspieler Gottes ist, Belial sogar. Und er eine Art Gegengewicht zu den Engeln des Lichts ist. Er ist wirklich der Engel der Dunkelheit.
Richtig böse durch und durch.
So hört sich's an. Wir kommen dann dazu, weil der Dämon wird sehr oft mit Freiheit assoziiert, dass wahre Freiheit ja weder gut noch böse ist. Sondern du bist so frei, dass du machst, was du willst.
Also so ohne moralischen Kompass.
Genau, losgelöst von
alles,
allem.
Das nicht gibt.
Okay. Richtig, ja. Und das kann dann natürlich böse erscheinen. Aber ob es das jetzt wirklich ist, Er ist auf jeden Fall sehr organisiert und ein dunkler Herr über Armeen von Geistern. Und im Neuen Testament wird er sogar als der Antichrist dargestellt.
Je öfter du den Namen sagst, desto mehr kommt mir vor, dass ich das auch schon mal in einem Film oder einer Serie gehört habe.
Ja, vermutlich eher in Diabolo, da kommt er oft vor.
Ja, stimmt, natürlich. Ich depp, jetzt war es. In Diabolo 4.
Das weiß ich nicht, aber er kommt in dem Film schon vor.
Ja, natürlich.
Genau, und da habe ich eher an dich gedacht, wie ich das gelesen habe.
Stimmt.
Müsste dir der Name was sagen.
Natürlich.
Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen ins 17. Jahrhundert, da gibt es ja das Ars Goetia, das kennen wir ja mittlerweile schon, das ist dieses Grimoire. Auch hier hat Belial einen festen Platz im Pantheon der Dämonen.
Natürlich.
Natürlich.
Aber ist er ein Macher dort?
Ja, er ist ein mächtiger und schrecklicher König der Hölle und er soll nach Luzifers Fall aufgetaucht sein.
Ah ja. Aber hat er Luzifers Platz eingenommen?
Nein, er will gar nicht auf den Thron. Seine ganze Persönlichkeit ist darauf ausgerichtet, dass er frei sein will. Frei von allen. Sowohl wie von Luzifer, er möchte einfach sein eigenes Ding machen.
Aber lustig, dass er organisiert ist, aber eigentlich Strukturen nicht mag.
Nur seine eigenen, ja.
Ah ja.
Er mag Strukturen so verändern, wie er es möchte.
Na klar.
Und was sehr speziell ist und in diesem Ars Goetia öfters erwähnt wird, ist, dass er ein Dämon ist, der noch an einen schönen Engel erinnert.
Ah, wirklich?
Im Gegensatz zu den anderen Dämonen.
Brunzschirks.
Nicht immer, aber meistens, ja.
Also er hat auch nicht irgendwelche komischen Tierfüße.
Nein, diesmal sind es keine Tierfüße.
Na, aber warum warst du so zaghaft?
Ja, was?
Weil irgendwas komisches ist,
weil
oder?
Weil ich jetzt überlegt habe. Er hat was anderes, es ist eine andere Extremität.
Sicher irgendein Tierschwanz oder so.
Du wirst es gleich sehen, du kannst jetzt Bild 2 öffnen.
Na gut, also ich sehe einen extrem stabil muskulösen Rücken und zugegebenermaßen knackigen Po. Also praktisch ich. Sebi, was machst du mit einem Nacktfoto von mir?
Ja, das ist der Dämon, der uns noch am ähnlichsten sieht, könnte man sagen.
Also ich sehe einen Typen mit, also einen sehr muskulösen, knienden, nackten Mann. Schau gerade, wie irgendwelche Tierdinger sehe. Aber die Füße schauen in Ordnung aus. Also, Po, Rücken, linke Hand stabil, die rechte eigentlich A.
Die rechte findest du stabil? Das ist die ich meinte eigentlich.
Die rechte Hand?
Schau mal die unterschiedlichen Hände an.
Findest du? Es schaut aus, wie wenn er ein bisschen Schwimm heute hält auf der rechten.
Ja.
Das meinst du, glaube ich, nicht.
Oh ja, das ist eine krallenartige Hand, genau. Und das andere ist eine ritterliche Hand.
Was ist eine ritterliche Hand?
Naja, in so einem Handschuh. Schaust du aufs richtige Bild? Zeig mir mal das Bild. Nein, das ist der Stern. Ich denke gerade, das ist das Wassermann-Sternzeichen. Ich denke, was?
Hoppala.
Schwimm mal.
Was? Okay.
Gut, Tommy bitte. Öffnet nochmal.
Ja, aber gut, lass das auf jeden Fall drin. Schneid das nicht raus.
Nein, ich schneide das nicht raus. Das fühlt sich gut.
Okay, so, Entschuldigung. Bild 2. Hupsi. So, ich öffne Bild 2. Ah, okay, das ist vielleicht ein bisschen anders Bild. Also ich sehe so würde man einen dunklen Fürsten vorstellen. Also er steht da auf einem Mauervorsprung, erhaben über die Welt. Wie der Sebastian völlig richtig gesagt hat, linke Hand in so einem Ritterhandschuh, rechte Hand extrem grausige Tierkralle mit also fast so, keine Ahnung, so die Haut erinnert irgendwie so an eine Drachenhaut oder so.
So reptilartig.
So reptilmäßig mit so Dornen weg. Ja, mit dem will ich keinen Barstreit. Also der schaut böse aus.
Ja, richtig.
Zwar Hörner, die aus der Stirn ragen, Engelsflügel, aber mit dem will ich keinen Faustkampf.
Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Ich habe dir auch die einzelnen Symboliken in diesem Bild jetzt mitgebracht, aber das ist schon gut beschrieben. Fangen wir bei dem Flügel an. Es stimmt, das sind Engelsflügel, aber sie sind sehr zerzaust eigentlich und auch so, sie ist ein bisschen
abgebrochen. Oben fast schon ein bisschen abgebrochen, wie so eine Händelkeule.
Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Er erinnert ja noch am ehesten an einen Engel, ja. Aber man merkt hier, es ist trotzdem viel rauer, wilder.
Ja.
Und
ja, fliegen tut er nicht mehr damit.
Er kann sogar fliegen.
Wirklich? Ja, aber nur in eine Richtung, oder?
Fast. Nein, er ist an den Horizont gebunden. Ach mit so, den okay. Flügeln. Also der Himmel wird ihm verwehrt, natürlich.
Ja gut, mit die Flügel.
Aber eben, er schaut, bis auf die Hand, diese reptilienartige, schaut er noch sehr engelshaft aus, trotzdem. Düster, aber engelshaft. Die Hörner sind kurz und spitz. Die stehen für das verbotene Wissen, aber auch für Stolz. Oft in vielen Darstellungen wird er als so eine Art Zwillingsgestalt von Luzifer gezeigt. Er ist aber nicht der Lichtträger, sondern ein kalter Stratege. Was auch dieses Erhabene, glaube ich, dieses Runterschauen, deswegen steht er da auf der Mauer. Ich glaube, das soll diesen
Überblick die Situation.
Genau, ich glaube, das soll diesen strategischen Charakter herausstreichen. Mhm. Dann haben wir noch einen Gürtel aus Scheiben, der dir vielleicht aufgefallen ist.
Natürlich.
Das sind so kreisförmige Platten, die sich entlang seines Torsos zum Gürtel ziehen. Das sollen so Siegel bzw. Bindungen der Macht sein. Und Tommy, magst du mal zählen, wie viele Scheiben das sind?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hast du die mit der Brust dazu gezählt?
9.
Richtig, 9.
9, ja, genau. Wir sehen.
Fällt dir irgendwas spontan ein, Hölle und 9?
Nein.
Man sagt, es gibt 9 Ebenen der Hölle.
An beim Pforten oder
9 Tore, genau.
Ja, genau.
Und das soll praktisch so darstellen, dass Belial die Versiegelung der Höllen in sich trägt.
Ah, okay.
Und er imstande ist, sie alle zu öffnen, beziehungsweise auch ein- und auszugehen, wie es ihm beliebt. Auch ein Teil der Freiheit.
Mhm.
Und jetzt kommen wir zur rechten Hand. Das ist die deformierte, dämonische Hand. Die steht natürlich wieder hier für das Instinktive, das Zugreifende. Das ist die, die ergreift, zerreißt und nimmt. Dann kommen wir zur linken Hand. Im Kontrast dazu hat er einen plattierten Handschuh wie ein Ritter oder ein hoher Fürst. Und das ist die Hand, die Verträge schließt und Befehle erteilt. Sie steht für die Struktur, die Hierarchie und Kontrolle.
Mhm.
Aber auch irgendwie ein verdorbenes Spiegelbild dessen, was einmal heilig war. Und wenn du jetzt mal diese zwei Hände betrachtest.
Ja, die Ding ist stärker, oder?
Die Clownerhand.
Ja.
Ja. Aber viele würden auch oft so sagen, dass das so eine zerrissene Natur ist, oder?
Mhm. Stimmt.
Aber das ist eigentlich der Fehler, weil bei Belial ist es ganz was anderes. Es ist Wahlfreiheit. Er kann geben oder nehmen. Er kann zerstören oder regieren. Also du siehst, dieses Freiheitsthema wird auch hier schon sehr gut mitgenommen. Dann kommen wir jetzt zu seinen wesentlichen Fähigkeiten oder Superpowers, wie du es gerne nennst. Er gilt als Meister der Rhetorik.
Oh, da haben wir schon mal einen gehabt.
Ja, das sind viele Dämonen eigentlich. Ich glaube, das ist für die Vertragsabschlüsse recht.
Ja, gut vorhanden.
Ja, es ist ein guter Vorteil. Aber er kann auch den menschlichen Geist beeinflussen. Und hier schreibt zum Beispiel das Codex Demonica aus dem 17. Jahrhundert, er macht dich sichtbar für jene, die dich nicht beachtet haben. Und er flüstert ihnen zu, dass sie dir folgen sollen.
Mhm.
Eine zentrale Fähigkeit Belials ist übrigens die Enthüllung von Strukturen. Er kann beinahe in die Zukunft blicken, weil er die Auswirkungen von Entscheidungen und Ereignissen erkennen und so strategisch und gezielt beeinflussen kann. Er kann nicht direkt in die Zukunft schauen, aber er kann Auswirkungen gut erkennen, wo sie hinführen. Und das ist fast so ähnlich wie die Zukunft sehen.
Mhm.
Und er enthüllt Lügen und verdeckte Intentionen, obwohl er selbst oder weil er selbst der Meister der Lügen ist. Eine weitere Kraft und einer der uralten Aspekte von Belial ist die Fähigkeit, Fesseln zu lösen.
Ah, wirklich?
Ja, man kann das so verstehen, er soll jeden Zauber, jeden Fluch und jedes Hindernis, egal ob emotional, körperlich oder spirituell, brechen bzw. auflösen können.
Okay, aber das heißt, wenn du ihn anrufst und vorher 17 Schutzkreise ziehst, kann er die trotzdem durchbrechen?
Möglich, ja.
Also man sollte ihn nicht anrufen.
Ja, beziehungsweise du kannst mit ihm verhandeln. Und wenn du selber einen Fluch hast, den du nicht los wirst oder irgendein ein körperliches Gebrechen oder Herzschmerz und den unbedingt loswerden willst, dann kann er dir dabei helfen.
Ja gut, aber er will sicher was dafür.
Natürlich, jeder will immer irgendwas.
Sie wollen ja immer was, diese Dämonen.
Nichts kommt umsonst. Das ist wie in der menschlichen Welt. Da sind die Dämonen und Menschen nicht so verschieden.
Ja.
Und er ist natürlich bewandert in der Chaosmagie.
Ja, und er hat doch diese Armeen, oder?
Genau, er ist der 68. König der Hölle und tut auch einige dämonische Armeen befehlen.
Mhm.
Und das war's eigentlich, was ich so mal als Grundpackage mitgenommen habe für den Dämon. Ja.
Ja.
Und du merkst, er wird auch oft der Dämon der Freiheit beschrieben, weil er eben diese beiden Seiten in sich trägt und die bewusst auch ausspielen kann.
Okay, aber das Gefährlichste an ihm ist eigentlich diese Grenzenlosigkeit, oder? Also, dass er einfach für sich, oder wie? Und wieder, wenn ich mit dir rede und ich mir selber zuhöre, denke ich, Thomas, was redest du da? Also, dass er halt für sich keine Strukturen und Organisation annimmt und einfach dieses Gut und Böse, wie es wir kennen, nicht hat, das macht ihn in Wirklichkeit so gefährlich.
Ja, und das spielt schon ein bisschen auf den Wassermann an. Mhm. Das hast du jetzt sehr gut gemacht. Das ist eine tolle Überleitung, die ich mir nicht besser wünschen hätte können. Denn damit kommen wir zum Wassermann.
Jetzt kommen wir zum Nackerten, oder?
Jetzt kommen wir endlich zu deinem Nackerten, ja.
Vielleicht ist es ja so Sex Sales. Also wenn ihr Nacktbilder sehen wollt von einem muskulösen Mann, geht's jetzt auf Instagram.
Geht's jetzt auf Bild 3.
Geht's jetzt
das
auf
ist Bild die Sternenkonstellation 3. des Wassermanns.
So, also ich gehe wieder zurück zum Wassermann. Okay, also in einer Abbild, in einer, wie soll man sagen, in einer Also es sind wahrscheinlich Sterne, diese kleinen Punkte, oder? Wie nennt man das? In der Umgebung viele Sterne, hockend ein nackter Mann mit einem... Bitte sagt, dass das die Milchstraße ist und der hat einen Milchkrug in der Hand, den er gerade ausschüttet. Ist es das?
Nein.
Na geh, das wäre aber so schön gewesen.
Name ist Programm, das ist ein Wasserkrug mit Ach Wasser so. Drinnen.
Steht sogar Aquarius daneben. Na gut, okay, das war ein Fail, aber es wäre ganz geil gewesen. So, er hat auf jeden Fall am rechten Arm einen Krug, den schüttet er gerade aus und lame, es kommt halt nur Wasser raus. Mit einem Tuch, also lächerlich mit einem Tuch bedeckt. Ich meine, das hätte er sich aber wirklich zusammenbinden können. Zumindest sein Glied scheint bedeckt zu sein.
Sein Glied,
ja. Ja, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man was mal in einem Podcast so sagt
dazu. Ja, sehr gut, ja.
Für die Glied. Sein...
Sein bestes Stück.
Ja, weiß man ja nicht. Kann ich
fair,
nicht sagen.
Fair, ja.
Und der schaut so ein bisschen, jetzt no offense, er schaut ein bisschen dümmlich in die Ferne. Hm. Findest du nicht?
Ja, es ist so eine alte Zeichnung halt, ja. Da war halt alles so bubenhaft. Auch
die, naja. Naja, er schaut, sagen wir, nicht dümmlich, sondern gedankenverloren in die Weite.
Das, glaube ich, wollten sie schon eher damit ausdrücken.
Gedankenverloren in die Weite, lad da halt das Wasser aus und ist knackert.
Du hast es jetzt schon, du hast es aufs Wesentlichste runtergebrochen, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon alles. Ich werde jetzt auch hier ein bisschen was zu der Symbolik sagen, aber vorher, der Wassermann ist nämlich das 11. Zeichen im Tierkreis. Mhm. Und er ist, wie schon erwähnt, ein Luftzeichen. Welcher Planet, glaubst du, könnte den Wassermann beherrschen?
Der Uranus.
Ja, genau. Ganz, ganz gut erkannt mit meinem leichten Andeutung von einem
U. U in die Luft gezeichnet. Nein, das wusste ich selbst.
Ja, aber selbst das, dass du das erkennen konntest, ist gut. Aber der Planet passt natürlich perfekt zu den Wassermännern, weil es ist der Planet des Umbruchs und der plötzlichen Einsichten. Mhm. Er steht für Innovation und geistige Freiheit. Wassermänner, wie du vielleicht jetzt anhand von Belial dir schon denken kannst, werden mit Unabhängigkeit assoziiert, die aber auch eine gewisse Kühle ausstrahlen können. Man sagt, sie sind so wie ein ferner Stern, der Orientierung bietet, aber oft nicht greifbar ist. Sie sollen so die Grenzgänger zwischen den Systemen sein. Sie hinterfragen Bestehendes aus tiefster Überzeugung, dass Wandel immer möglich, ja sogar notwendig ist. Also das ist so mal, um unsere Nachtschwärme auch abzuholen, was die Wassermänner auszeichnet. Und jetzt zu den Symboliken, du hast es schon gut gesagt. Also, naja gut, du hast es schon gesagt. Ja, ich
hab's natürlich extrem gut gesagt.
Das ist die Darstellung eines Wasserträgers und das geht auf die babylonische Astronomie zurück, also schon sehr, sehr weit. Und spannend, in allen Kulturen war die Geste des Wasservergießens eine spirituelle Handlung. Es bedeutete Reinigung, Heilung oder wie beim Wassermann, das Weitergeben einer höheren Wahrheit. Also deswegen hat man das so interpretiert oder so genommen. Und der Wassermann ist kein passiver Träger, er ist der Mittler zwischen den Welten. Ein Träger der Transformation, könnte man fast sagen. Denn während Luftzeichen wie Zwillinge, also du Tommy, und Wagen sich mehr von zwischenmenschlichen Dynamiken beeinflussen lassen, richtet der Wassermann seinen Blick auf das große Ganze. Er denkt in Systemen, Netzwerken und Bewegungen. Mhm. Und du merkst hier schon, das klingt schon sehr ähnlich, wie Belial denkt eigentlich.
Aber halt mit dem Unterschied, dass es halt um Strukturen und Prozesse geht, oder?
Richtig, und dass er jetzt nicht per se einfach nur zu seinem besten Wohl handelt, sondern eben allgemein fürs System. Der Wassermann ist weder Wasser noch Himmel, sondern er ist der beides verbindet. Also eigentlich ein recht schönes Zeichen. Mhm. Dann ein paar positive Eigenschaften vom Wassermann. Er ist unabhängig und freiheitsliebend. Wassermänner brauchen geistige und emotionale Bewegungsfreiheit. Was oft an dem Zeichen missverstanden werden soll, ist, dass sie sich ja öfter entziehen. Nicht, weil sie jetzt unbedingt wirklich Abstand brauchen zu einer Person, sondern weil sie in dieser Distanz Klarheit schöpfen. Mhm. Also das ist so eine Eigenheit der Wassermänner oder soll eine Eigenheit sein, die aber eben oft missverstanden wird. Sie sind Freigeister. Sie stehen zu ihrer einzigartigen Persönlichkeit und haben auch keine Angst, das zu zeigen. Sie sollen zukunftsorientiert und progressiv sein. Man sagt, dass Wassermänner sehr oft ihrer Zeit voraus sind, in ihrem Denken und auch in ihrer Lebensweise. Außerdem haben sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sind originell und kreativ. Ihre Gedankengänge gelten als ungewöhnlich, oft sogar exzentrisch, aber selten zufällig. Und das ist recht spannend jetzt. Sie sind das Tierkreiszeichen, das es schafft, Intuition mit rationaler Analyse zu verbinden. Ah,
da haben wir wieder diese Dualität, oder?
Ja, wobei sie es eben schaffen zu verbinden. Ja. Mhm. Also eigentlich das, was so die Bestform ist, dass du dann die Intuition kennst und weißt, aber trotzdem mit dem rationalen Verstand verbindest. Mhm. Das können sie angeblich recht gut. Aber natürlich gibt es auch Schattenseiten, Tommy.
Natürlich.
Wie du dir vielleicht denken kannst. Ihr starkes Bedürfnis nach Freiheit macht sie sehr schwer greifbar. Das gilt für Berufliches, Privates, ja eigentlich gilt das für alle Bereiche. Sie sind aber nicht gefühlskalt oder so, denn wenn du mit ihnen zusammen bist, hat man eigentlich das Gefühl, das sind deine BFFs oder die kennst du richtig gut. Aber kaum hat man sich verabschiedet, trägt der Wind sie weiter. Und ich glaube, das ist der Aspekt, wo klar zum Ausdruck kommt, warum ihr Element Luft und nicht Wasser ist. Wobei, man muss dazu sagen, das ist eine Eigenschaft, die sich die Wassermänner sehr bewusst sind und wenn nötig oder sie es als wert empfinden, stark daran arbeiten.
Bleiben sie ja.
Genau. Sie sind sehr sprunghaft, ihre Gedanken fliegen schnell, aber nicht immer in eine Richtung. Und manchmal ist ihnen selbst kaum klar, wohin sie gehen. Sie lehnen jede Autorität ab, also so gesellschaftliche Normen oder so sind für sie sehr schwierig. Und während dies normalerweise ihre Originalität fördert, führt das aber auch manchmal dazu, dass sie Regeln ablehnen, prinzipiell. Selbst wenn diese irgendwie sinnvoll sind. Mhm. Also einfach aus Prinzip.
Aus Prinzip. Prinzipienreiter.
Genau, ich glaube, da kommt der Belial wieder durch sozusagen. Mhm. Und man sagt ihnen nach, dass sie oft in ihren Überzeugungen festgefahren sind. Andere Perspektiven werden nur von nahestehenden Personen bzw. denen, denen sie vertrauen, ernst genommen. Sonst bleiben sie eher bei ihrer Perspektive und ihren Meinungen. Beruflich findet sich der Wassermann in vielen Branchen und ich habe natürlich auch heute wieder ein paar berühmte Beispiele mitgebracht. Aus Bereich Kunst und Unterhaltung, Oprah Winfrey und ganz aktuell oder mehr.
Tom Cruise.
Nein, Harry Styles.
Ah.
Den habe ich auch deswegen mitgenommen, weil ich finde, der passt ganz gut zu diesem, seinen eigenen Style. Und
Freigeist.
Einfach so, ja, genau, Freigeist und so wie ich bin und habe auch kein Problem damit, dass man mich nicht einordnen kann, so als Mensch. Also ich glaube, das passt ganz gut. Wissenschaft und Innovation, aus dem Bereich wäre es Charles Darwin, ganz bekannt, und Galileo Galilei. Und aus dem Bereich Politik und Gesellschaft Abraham Lincoln und Rosa Parks.
Also viele revolutionäre Menschen mit dabei.
Und sehr breit aufgestellt. Mhm. Also eben dadurch, dass sie so frei sind, glaube ich, sind sie auch vielseitig.
Mhm.
Aber ich glaube, es sind jetzt schon ein paar gute Verbindungen rausgekommen zwischen dem Dämon und Wassermann. Und es ist ja interessant, dass Belial ja auch ohne Joch, wie schon am Anfang gesagt, übersetzt heißt, weil sie wollen auch ohne Autorität und…
Also praktisch stehen, den man nicht führen kann.
Genau, aber der selber auch nicht führen will eigentlich. Anders als wie bei manchen anderen Sternzeichen wird Belial hier schon als die Schattenseite des Wassermanns betrachtet.
Ah, ja.
Denn der Wassermann glaubt an Veränderung durch Ideen. Wenn er sich aber seinem inneren Belial ganz hingibt, soll er an nichts mehr außer seiner eigenen Überlegenheit und seinen moralischen Vorstellungen glauben. Das bedeutet, statt zu inspirieren, was er eigentlich gut kann, manipuliert er dann. Und statt Brücken zu bauen, zerbricht er sie, um zu beweisen, dass er nichts und niemanden braucht.
Sind das meine Einzelgänger?
Nicht unbedingt. Wenn sie jemanden finden, für den sie sich sozusagen nicht unbedingt verändern, aber für den, der damit gut kann, also die sind schon beziehungsfähig. Mhm. Aber sie gelten schon eher als die, die oft zwischen Beziehungen hin und her hupfen, bis sie den oder die Richtige finden oder das Konstrukt der Beziehung, das für sie passt. Aber wo Schatten ist, Tommy?
Da ist auch Licht.
Ganz genau. Heute bist du ja super. Ich sehe schon, unsere Dynamik ist heute. Manchmal braucht man schon ein bisschen Abstand vielleicht.
Oh no.
Nein.
Wir zwar nicht.
Nein, wir zwar nicht. Wir sind ja keine Wassermänner. Wir kommen zum Erzengel. Und der heutige Erzengel ist Uriel. Der Name Uriel stammt aus dem Hebräischen und wird mit Gott ist mein Licht übersetzt. Er zählt zu den 7 Erzengeln der frühjüdischen und christlichen Mystik. Und auch wenn er in der offiziellen Bibel nicht namentlich erwähnt wird, taucht er in der Kabbala und in apokryphen Schriften als Hüter des Geistlichts auf. Weißt du noch, was die apokryphen Schriften sind, Tommy? Ich habe es deswegen nochmal mitgebracht. Zur Erinnerung, auch wenn wir es schon mal hatten, das sind jene Schriften, die nicht in dem biblischen Kanon aufgenommen wurden, genau, aber die in derselben Zeit- und religionsgeschichtlichen Kontext entstanden sind. Er ist der Engel der Einsicht und der Vorhersagung und zugleich der, der mit seinem Licht die Schatten offenbart. In den apokryphen Schriften und der mystischen Überlieferung wird Folgendes über ihn gesagt. Im ersten Buch Henoch, Kapitel 20, wird Uriel als einer der vier Hauptengel genannt, zusammen mit Raphael, Gabriel und Michael. Er ist dort zuständig für den Tartarus. Weißt du, was der Tartarus ist?
Leider nicht.
Ich kannte das aus einem anderen Spiel, aus Assassin's Creed Odyssey.
Das habe ich nicht gespürt.
Aber mir war auch nicht ganz bewusst, was es ist. Der Begriff Tartarus stammt ursprünglich aus der griechischen Mythologie und es ist der tiefste Abgrund in der Hölle, tiefer als der Tod und jenseits von Strafe, ein Ort der endgültigen Trennung vom Licht. In der jüdischen apokalyptischen Literatur wird Tartarus mit der dunkelsten Unterwelt und dem Gefängnis gefallener Engel assoziiert. Dort sollen dann diese gefallenen Engel eingesperrt bleiben, bis sie zum jüngsten Gericht vorgeladen werden sozusagen. Und was ganz lustig ist, bei unserer letzten Sternzeichenfolge beim Steinbock hatten wir ja Azazel.
Ja.
Und das ist einer dieser Dämonen, die zum Beispiel dort gefangen waren.
Ah, okay.
Dann gibt es auch noch die Apokalypse des Esra. Das ist auch so ein apokrypher Text. Dort wird Uriel als göttlicher Bote zu Esra gesandt. Er belehrt Esra über die Struktur der Welt, das Wesen der Zeit und die kommenden Prüfungen der Menschheit. So liest man. Und Uriel sprach: Manche Wege sind verborgen, doch niemals verschlossen. Auch irgendwie ein schöner Satz, deswegen fand ich den.
Sehr, ja.
Ein cooler Engel auch irgendwie. Jetzt darfst du Bild 4 öffnen, Tommy.
Der Erzengel Uriel.
Das ist übrigens ein Mosaikbild aus der Johanneskirche in Warminster, England.
Gut, ich sehe einen Jüngling ähnelnden Engel in rotem Umhang und mit klassischen Flügeln, Engelsflügeln, ein Buch haltend. Ja, einfach eine sehr schöne Darstellung von einem Engel, wie man es ihn vorstellt, aber halt sehr menschenähnlich.
Mhm. Aber an sich ein echt schönes Mosaik,
ja,
und
auch
gut erhalten offensichtlich.
Schon, ja.
Ganz richtig. Aber auch hier gibt es einige Symboliken. Vielleicht ist ja auch dieser Strahlenkranz.
Ja, genau. So sonnenmäßig.
Richtig, das soll auch die Sonne darstellen. Und das ist so, sein Strahlen durchdringt Verdrängtes, Unbewusstes und Falsches. Es erleuchtet alles.
Was hat er da für ein Buch in der Hand?
Ein geschlossenes grünes Buch, genau. Und grün steht traditionell, wenn es so abgebildet wird, für Wissen über Wachstum, Heilung, Natur und die damit verborgenen Mysterien.
Mhm.
Und die Flügel sind auch eher ungewöhnlich, vor allem in der Farbgebung. Die sind jetzt nicht weiß.
Orange.
Genau, sie sind dunkelrot, orange und mit so hellem Gold und wirken eigentlich wie so flammende Federn.
Stimmt.
Und das bedeutet, dass sie nicht nur ein starkes Schutzsymbol darstellen, sondern wirklich ein Ausdruck seines Wesens sind. Er verwandelt Dunkelheit in Licht, Chaos in Klarheit und Ignoranz in Erkenntnis. Und wenn du das so hörst, das sind schon viele Begriffe, die Belial eigentlich auch hat, so Chaos.
Der klare Gegenspieler.
Der klare Gegenspieler positioniert, genau. Diese Dreierkonstellation von Uriel, Wassermann und Belial wird in dem okkult-symbolischen Verständnis als eine Art geistige Achse gesehen. Ein Spannungsfeld zwischen Ideal, also Uriel, Versuchung, der Belial, und Bewusstsein, der Wassermann. Es gibt da ein passendes Zitat, das ich gefunden habe. Fand ich sehr schön, deswegen habe ich heute bin ich die Zitate-Maus.
Aber wirklich?
Hab voll viel Zitate. Aber weißt du, schöne dazu gab? Pass auf. Freiheit ohne Bestimmung ist letztlich nur ein schöner Käfig. Dann bist du frei und leer. Und ich finde, das ist ganz ein wichtiger Aspekt.
Sehr deep.
Ja, voll, weil es stimmt, wenn du ganz frei bist, ohne dass du irgendwie ein Ziel oder einen Zweck oder für dich hast, dann was bringt dir das
ja,
denn?
Ja, voll.
Und ich glaube, wir Menschen oder ich zumindest, jeder will doch irgendwie eine Aufgabe oder eine Berufung haben.
Ja, und vor allem in der Sekunde, wo du als Gruppe agierst, brauchst du diese Regeln und diese, wie soll man sagen, Struktur natürlich.
Ja, klar.
Aber auch selbst wenn du ganz allein auf der Welt, also das ist ja praktisch die Vorstellung, du bist völlig allein auf der Welt, also bist du der einzige Mensch, der auf dem Planeten wandelt, muss die Hölle sein. Also das ist so 3 Minuten lustig und dann wird es aber super zart, weil was machst du dann noch? Was ist der? Du verlierst die ja in diesem Nichtstun.
Absolut, und ich glaube, selbst wenn das jetzt nur deine geistige Haltung ist, reicht das schon, auch wenn es realistisch nicht so ist, dass du der einzige Mensch bist. Aber ich finde auch, du bist halt dann wirklich leer, nicht mal allein, sondern ich glaube auch…
Das ist die Hölle auf Erden.
Irgendwie schon. Also ja, das ist, ich verstehe Freiheit und ich möchte natürlich auch, jeder, glaube ich, von uns möchte bis zum gewissen Grad frei sein.
Ja, aber
sein.
Grenzenlose Freiheit schwappt dann schnell über in Bedeutungslosigkeit.
Richtig. Das ist ein schöner Satz eigentlich, es ist dann irgendwann bedeutungslos alles. Absolute Freiheit. Kommen wir jetzt noch zu einem okkulten Ritual, das ich dir und euch da draußen natürlich mitgebracht habe. und zu einer Geschichte aus 1382, die im Zusammenhang mit Belial steht. In einem Grimoire aus dem 17. Jahrhundert schreibt man über die Beschwörung Belials: Wer Belial ruft, ruft nicht nur einen Dämon, sondern das Prinzip der chaotischen Freiheit selbst. Kein König, kein Befehl, keine Fessel bleibt bestehen, wenn er den Kreis betritt. Und jetzt, wo ich das so lies und mit dem, was du gesagt hast, vielleicht ist das sogar so eine Warnung, wenn er den Kreis betritt, dass eben gewisse Schutzsymbole hier nicht
wertlos sind.
Ja, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber jetzt, wo ich das nochmal gelesen habe, vielleicht ist das auch so zu verstehen.
Also dann ruft man mal lieber nicht an.
Naja, kommt drauf an, was du willst, ja. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein klassisches Ritual mitgebracht.
Natürlich.
Für alle, die sich jetzt nach dem denken, das ist eine gute Idee. Als erstes Mal braucht man einen Kreis. Und zwar aus verbrannter Holzkohle und Sand. Das ist nämlich so ein Symbol für diese verbrannten Brücken, die er hinterlässt. Dann sein Siegel. Das wäre übrigens Bild 5 bei dir. Das soll man im Pergament ritzen, am besten mit dem eigenen Blut, damit es gleich eine Opfergabe ist.
Ja, gesehen.
Wobei dieses Siegel mit Blut zu zeichnen, stelle ich mir schon schwierig vor.
Super kompliziert, weil das jetzt auch nicht so ganz easy ist zum Nachzeichnen.
Was du noch benötigst, ist Rauch aus Myrrhe, Knochenasche und dem Harz der Pflanze Asand.
Dinge, die man praktisch da und da haben hat.
Ja, lustig, dass du das jetzt sagst, weil es ist so. Dieses Harz wird auch als, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bitte, als Asafoetida bezeichnet. Du kannst auch Bild 6 öffnen, Tommy, dann siehst du die Pflanze mal. Und ich fand auch spannend, weißt du, wie die Pflanze noch genannt wird? Teufelsdreck.
Wirklich?
Ja, und das passt ja auch wieder, oder? Und das soll so eine Mischung für Visionen und so das Bewusstsein erweitern.
Oh.
Und die Pflanze wurde übrigens schon im mesopotamischen Zeitalter für die Heilkunde verwendet.
Na klar, die haben sie sich reinzogen.
Und weil du sagst, dass das etwas ist, was jeder zu Hause hat, ja, tatsächlich hast du das wahrscheinlich zu Hause.
Ah, nervt mich. Warte mal, schau mal die Pflanzen an. Aus was habe ich die daheim?
Also das Harz, es geht ja um das Harz,
ja.
Dieses Asandharz wird häufig in Afghanistan, Pakistan, Iran und Indien als Gewürz benutzt, vor allem in der indischen Küche, aber es ist lustigerweise Bestandteil der Worcestershire Sauce.
Also praktisch das englische Maggi.
Ja, aber echt, kennst du es nicht?
Nein.
Witzig, ja, wir verwenden
es. Ja, ich ist nur Maggi.
Ja, vielleicht ist es da auch drin, das müssen wir mal nachprüfen.
Okay.
Obwohl ich zu Belial jetzt nichts gefunden habe, eigentlich was so Fälle betrifft, also wo es so Sekten, wie wir es sonst oft haben, gibt, die ihn verehren oder irgendwelche mysteriösen Fälle, findet er sich wirklich in sehr vielen Grimoiren.
Mhm.
Und so auch in einem aus Prag von 1868. Dort fand man einen Spruch zur Anrufung, den man dann eben, wie gesagt, mit den ganzen Utensilien, die wir gerade genannt haben, verwenden soll. Der geht so: Belial, König ohne Joch, Herr über freies Wissen, ich rufe dich nicht als Knecht, sondern als Spiegel. Erscheine und zeige mir mein anderes Gesicht. Ja, und das wiederholt man dann, bis er im besten Fall erscheint.
Entschuldigung, diese Sprüche sind immer so ernst, es wäre so lustig, wenn du irgendwann mal sagst, und dieser Spruch lautet: Schnudelwudelfudelwudel.
Naja, einen Dämonen anrufen und sich mit dem Okkulten beschäftigen, sollte man ja auch sehr ernst nehmen, weil das kann ja auch ernste Folgen haben. Wobei Abracadabra ja eh sowas Ähnliches ist.
Ja, stimmt.
Und das ist ja auch ein echter Spruch.
Okay, Entschuldigung. Okay, sorry.
Alles gut.
Der Tag ist schon zu lang, ich werde schon albern.
Ach, du albernes Ding. Wie Alice im Wunderland. Ach, sie ist so albern. Passend, Alice im Wunderland, denn in der okkulten Literatur heißt es, dass Belial ein Architekt der Dunkelheit ist. Er lehrt dich, dass du auch deine eigenen Zauber und sogar ganze Welten bauen und beherrschen kannst.
Sinn,
ja. Ja, natürlich, weil Chaos und keine Strukturen, dann kannst du auch alles erschaffen.
Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Und dann habe ich dir noch eine Geschichte versprochen, eine kurze aus 1382, wo Belial als Anwalt auftritt. Diese Geschichte verfasste Jacobus de Teramo. Das Ganze heißt lateinisch: Consolatio peccatorum seo processus luciferi contra Jesum Christum.
Oh, na klar.
Übersetzt: der Trost der Sünder oder der Prozess Luzifers gegen Jesus Christus.
Oh, ja.
Und hier, wie gesagt, tritt Belial als Anwalt des Teufels auf. Und spannend ist, in diesem Prozess wird Christus von Moses verteidigt, während Belial die Anklage führt. Und obwohl das Urteil zugunsten Christus ausfällt, war das der Moment, in dem der Teufel das Recht bekam, die Seelen der Verdammten beim jüngsten Gericht für sich zu beanspruchen. Also schon ein sehr wichtiger Moment. Und dieses Werk wurde sogar damals, und das ist für damals schon viel, muss ich denken, 1382, wurde mehrfach gedruckt und in mehrere Sprachen übersetzt.
Weißt du, wer Fix Wassermann war? Mm-mm. Pippi Langstrumpf.
Fix.
Ja, das ja. Meinst du bei diesem Fix Wassermann.
Stimmt, also wenn man so Characters, die ist sicher Wassermann. Ja. Stimmt.
Gut. Jetzt haben wir da ja wirklich sehr, sehr viel gelernt über Herkunft, Dämonen, Erzengel und Co. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin, mich interessiert es gar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, da draußen gibt es jetzt ganz viele Wassermänner, die sich sicher dafür interessieren. Wie schaut deren Jahr noch aus?
Ja, ich freue mich, Tommy, dass du das heute einbringst. Ja, tatsächlich.
Ja, du bringst es jedes Mal.
Ja, bitte. Ich finde nur schön, dass du das so beherrnst, was ich da sage.
Entschuldigung.
Genau, tatsächlich habe ich natürlich wie immer ein kleines Horoskop mitgebracht, das praktisch eben so die nächsten 6 Monate bis Ende des Jahres ein bisschen aufzeigt.
Soll ich es erst einmal probieren?
Du kannst es gern probieren, wieso nicht?
Okay, ihr lieben Wassermänner, ich sage einmal so, die nächsten Monate, vor allem Juni, Juli, werden nicht leicht. Juni, Juli werden heraus... ich kann das nicht.
Dann nehmen wir vielleicht meine fundiertere Version. Mich hätte ja schon gewundert, woher willst du die Planetenkonstellation wissen, die dir immer so...
Der Jupiter ist stark.
Das stimmt.
Wirklich?
Gut geraten, ja, das stimmt.
Ja, der Jupiter ist stark.
Da kommen wir gleich dazu. Aber beginnen wir mal mit einer wichtigen Info zu Beginn. Denn seit November 2024 befindet sich Pluto in eurem Zeichen, Wassermänner. Und der bleibt dort für 20 Jahre.
Na boom.
Also ist es nicht gerade eine kurze Zeit. Und das bringt schon einige tiefgreifende Veränderungen, oder sagt man zumindest, soll das mit sich bringen. Und fordert euch auf, vor allem sich mit Themen wie Macht, Kontrolle und persönliche Transformation auseinanderzusetzen. Und vielleicht erinnerst du dich ja, weil Pluto ist ja auch dieser Planet der Transformation.
Erinnere ich mich natürlich.
Dazu kommt, dass seit dem 4. Mai, und das geht jetzt bis 14. Oktober 2025, Pluto auch noch rückläufig ist. Kennst du auch vom Merkur-Rücklauf, ist nicht gut. Wobei hier bedeutet das eher, dass so überholte Strukturen aufbrechen werden und viel Platz für Neues geschaffen wird. Aber
ist ja gut für die Wassermänner, oder?
Ich wollte gerade sagen, das ist ein allgemeiner Aspekt, also das trifft ja jetzt auf alle Sternzeichen zu. Und das ist eben das Gute, dass die Wassermänner eigentlich sehr gut damit umgehen können. Also da haben sie definitiv einen Vorteil. In Bezug auf Karriere und Finanzen, also besonders um den 12. Juni, soll es so berufliche, geistige Impulse geben. Und da können die Wassermänner, wie wir ja gehört haben, wieder sehr bewährte Methoden anwenden und ihre ungewöhnlichen Herangehensweisen einbringen, vor allem im Beruf. Also Juni ist an sich beruflich gesehen
ein guter Monat,
genau. Ab Juli 2025 sollen sich dann auch sehr viele Möglichkeiten auftun. Aber Möglichkeiten im Sinne von neuen Jobs. Also man muss sich dann gut überlegen, nehme ich das an oder nicht, was eurem Herrscherplanet Uranus geschuldet ist. Der ist dafür verantwortlich. Dann noch kurz Liebe und Beziehung. Was ist da so los? Also im Juni und Juli soll Venus dem Sternzeichen Wassermann neue Sichtweisen geben. Vor allem, was bestehende Beziehungen betrifft.
Wieder ein einsamer Sommer.
Naja, für die Singles, für die, die eben schon in einer Beziehung sind, kann das sehr, sehr gute Auswirkungen haben. Denn Jupiter, was du richtig gesagt hast oder geraten, ist wirklich stark im Wassermann, vor allem im Juni, Juli. Und der schenkt Zuversicht, besonders bei den Beziehungsaspekten, wo sie sehr viel zweifeln normalerweise, die Wassermänner. Für die Singles ist der Sommer aber angeblich auch gerettet, denn ab August, aber eher im September, soll es dort in Bezug auf die Liebe spannend werden.
Das heißt, Juni, Juli reinhackeln.
Für die Beziehungsleute.
August, September, ja. Flirten.
Genau.
Na schau,
und dann
Sommer ist geplant.
Und dann haben wir natürlich auch noch dieses Gesundheits- und Wohlbefindensthema. Und dieses Mal schwingt da Mars mit, der Planet, denn der soll im Juli und August frische Energie und Inspiration bei den Wassermännern bringen und dazu motivieren, neue Gesundheitsroutinen auszuprobieren und diese sogar eventuell zu etablieren. Ich mag, wie du so, obwohl du einfach wahrscheinlich dir denkst, ich rede einfach irgendwas.
Nein, hör doch zu. Ich versetze mich da in die Lage der Wassermänner und hör mir das gespannt an.
Ja, sehr schön, das freut mich. Der Herbst ist noch zu erwähnen, denn besonders im September und Oktober soll eine gute Zeit sein, um sich mit der geistigen Gesundheit auseinanderzusetzen. Also ganz allgemein gilt für die zweite Hälfte von 2025, dass wenn die Wassermänner ihrem visionären Denken, ihrer Kreativität, ihrem Mut und Offenheit vertrauen, dass sie ganz neue Wege gehen werden. Und es hat wirklich das Potenzial, diese zweite Hälfte zu einem bedeutenden Wendepunkt im Leben zu machen.
Klingt der Reus nach einem wunderbaren Jahr?
Ja, die Wassermänner haben es eben dadurch, dass Pluto so stark ist und rückläufig und sie aber gern Strukturen aufbrechen, wie wir ja wissen, ist das für sie eigentlich eine gute Jahreshälfte.
Schön. Glückwunsch euch da draußen.
Ja, das ist ein schöner Abschluss, weil damit bin ich auch fertig mit meinen ganzen Wassermann-Infos für dich.
Okay, lass mich kurz mal überlegen. Also ich finde Wassermann komplexes Charakterbild. Wie gesagt, ich kenne ein paar, also jetzt auf mein Mut trifft jetzt, ja, schwer. Muss ich drüber nachdenken?
Man kennt seine Mutter ja auch immer anders. Das ist ja auch in der Rolle der Mutter schwierig.
Voll. Ich muss dann einmal jetzt beim Heimfahren gehen, mal so ein bisschen in mich, wen ihr alle kennt, der oder die Wassermann ist. Du kennst meine Einstellung zu dem ganzen Thema, aber zumindest, das war zählt zu meinen Top-Stories.
Ah ja.
Ja, schon, auf jeden Fall. Also da habe ich deutlich langweiligere Sternzeichen schon kennengelernt.
Das stimmt, sie sind wirklich komplex.
Ja, und ich mag so Dualitäten, finde ich immer cool. Mhm. Also auch Dualitäten jetzt nicht nur zwischen Sternzeichen, Erzengel und Dämon, sondern, merkst du, wie flüssig ich das dann schon alles sagen kann?
Ja, Wahnsinn.
Sondern auch innerhalb praktisch des Charakters. Finde ich spannend, ich glaube, es ist nicht einfach, Wassermann zu sein. Gerade was so Strukturen, Prozesse und dieser Freiheitssinn, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie Sinn haben wollen zu sein und vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, auch was Berufsleben etc. so betrifft. Also stellen wir tatsächlich relativ kompliziert vor. Aber ja, interessantes Sternzeichen, interessante Herleitung. Hat mir gut gefallen.
Das freut mich.
Ja, hat mir wirklich gut gefallen.
Ich habe ja viele Wassermänner in meinem Umfeld. Auch mein Partner ist Wassermann, also ich kenne ganz viele Wassermänner. Und ich finde, einiges passt schon. Aber man muss ja dazu sagen, man ist ja nicht immer nur das eine Sternzeichen.
Ja,
wie wir wissen, es gibt ja auch mehrere Einflussfaktoren. Aber ich finde, gewisse Sachen treffen da auf jeden Fall wirklich sehr, sehr zu. Und ich stelle mir auch diesen wenn du wirklich so freiheitsliebend bist, das ist einerseits schön, aber das ist halt auch echt oft ist schwierig Last, vereinbaren. Oder? Ja, ich glaube, es ist eben, wie du sagst, wie unsere Gesellschaft oder unsere ganze, auch Zwischenmenschliche, oft nicht immer funktioniert, schwierig.
Voll, also man kennt ja im Freundes- und im Bekanntenkreis immer wieder Charaktere oder Beispiele, wo jemand irgendwie an diese Struktur eingeht oder an zu engen Strukturen eingeht.
Ja, voll. Und gerade im Beruflichen auch.
Ja, total.
Und das hat er ja auch. Also wenn ich jetzt eben so an meinen Partner denke, das war ihm ja auch immer wichtig, irgendwie entweder Strukturen wirklich zu verändern, eben weil sie glauben ja auch an den Wandel und dass es auch notwendig ist. Sie lehnen Strukturen jetzt nicht per se ab und ich glaube, das spiegelt sich hier gut wider, aber sie wollen halt wirklich eingreifen und was verändern da drinnen. Und das ist ihnen wichtig. Und wenn das nicht passiert, dann verlassen sie dieses System halt lieber. Also eigentlich ganz coole Charaktere, muss man echt sagen. Und sehr luftig, wie sie sehen.
Na gut, ihr luftigen Wassermänner mit teilweise Knackhintern. Also, viel Erfolg in eurem Zwiespalt. Ihr werdet das Richtige tun. Sebi, vielen Dank für diese wirklich wunderbaren Ausführungen und dieses wieder mal Entführen in die Welt der Astrologie. Das ist nicht meine Lieblingsrubrik, aber ich höre da immer wieder gern zu und ich schätze diese Geschichten sehr. Ich bin mir sicher, es hat euch da draußen Spaß gemacht und ihr habt viel gelernt über den Hintergrund eures Sternzeichens oder des eurer Partnerin, Partner, whoever. Vielen Dank von meiner Seite. Sebi, ich übergebe an dich.
Ich hoffe auch, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns natürlich, wenn du selbst Wassermann bist und dich deinen Aspekten wiedererkannt hast. Und falls du einen Wassermann kennst, auf den das zutrifft, kannst du die Folge ja weiterschicken.
Tag ihn auf Instagram, jetzt sofort.
Oder noch besser, genau, in den Kommentaren, tut das. Denn wir freuen uns natürlich immer über Kommentare oder DMs, wo ihr uns dann eben berichtet, was ihr da von unseren Folgen so hält.
Tagt ihn und ruft ihn an mit den Worten Schubidubidubidu.
Und jetzt sagen wir, können ja heute endlich wieder die Chakrakerze ausblasen. Tommy, heute bist du dran.
Yes, 3, 2, 1.